Lieber Gott, lass uns erhalten, was du uns gegeben hast, dass wir das behalten, weiterentwickeln, weiter ausbauen und was auch immer ist. Heute spreche ich über törichte Menschen, ja, dumme Menschen, ahnungslose Menschen, leichtgläubige Menschen, Menschen, die auf dem breiten Weg gehen. Zurzeit wird hier in Deutschland so viel demonstriert. Also zuerst mal mit den Traktoren, dann heute sind mit den LKWs die Leute bei mir die Straße vorbeigefahren. Also ich habe gedacht, was ist da los in der Stadt und so weiter. Und dann gehen die Leute auf die Straße für die, ja, gegen die und für die, was weiß ich auch immer. Ja, sind naive, arglose Leute, die demonstrieren, ob sie da was wissen, ob das richtig ist oder nicht. Also der Kirchenvater Ignatius, ein Schüler von Johannes den Apostel, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und ein Weibler schreit, weg mit ihm, weg mit ihm, weg mit ihm. Dann sagt er, oh lieber Gott, vergib dem Weibler, denn die weiß nicht, was sie sagt. Und das Volk ist dumm. Genauso wie Jesus gesagt hat, als er am Kreuz hing, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die ganzen Leute, die geschrien haben, kreuzige ihn, verstehst du, die waren angestiftet von den hohen Priestern. Törichte Menschen, die sich keine eigene Meinung bilden, die nur alles nachquatschen und nachmachen. Die Griechen sagten, nicht alles Große ist gut oder alles ist gut genug oder groß oder wirklich wahr. Verstehst du, wir müssen wissen, wer und was steckt dahinter. Und da ist so viel Dummheit, so viele Leute werden heutzutage manipuliert durch die Massenmedien. Große Männer sind nicht immer in allen Dingen groß. Nicht jede große Seele ist rein, aber jede reine Seele ist groß, preis dem Herrn. Ja, nicht alles ist das Gute gut, ja, und nicht alles Schlechte ist das Schlechte. Manchmal ist das Schlechte besser als das Gute. Ich denke nur, zum Beispiel manche Leute schwören heute für die Elektroautos, aber die haben keine Ahnung, wie viel Schmutz so eine Batterieherstellung kostet. Elon Musk würde in Ohnmacht fallen, wenn er das hören würde, was ich jetzt sage. Da steht so viel, ja, Dreck und Abwasser und was auch immer ist, das wird zur Herstellung von Batterien für die Elektroautos in den Bergbau und woanders hergestellt. Man kämpft für das Lithium, Rhodium und Kobalt. Ja, und das wird refiniert und man wundert sich, ja, verstehst, saubere Luft, sauberes Auto, verstehst, wir fahren sauber, aber die, wo es herstellen in China oder Argentinien oder wo auch immer ist, da wird so viel Schmutz in die Welt gesetzt. Diese Metalle werden mit Maschinen aus dem Boden geholt, die von Fahrzeugen angetrieben werden, wie Diesel und Benzin. Und dann wundert man sich, wir fahren saubere Autos, verstehst du? Was ist mir ist vollkommen egal, was wir machen, aber wie sieht es woanders aus? Man soll woanders hingucken. Und vor allem, dass die Bergbauprozesse so viel Verschmutzung verursachen an Luft und Land und Wasser und so weiter in der Mongolei oder in China. Und wir schwören, wir fahren saubere Autos. Vergiss es alles, das ist alles nur Masche. Ja, wir tun so viel fürs Klima und dann geht man dann auf die Straße fürs Klima. So viele Leichtgläubige, Dummgläubige, ja, die scheinbar Klugen sind Törichte. Ja, die bilden sich was ein, wir, aber woanders passieren noch viel schlimmere Sachen. Die Bibel redet so viel über Törichte und Kluge. Ich denke nur, der törichte Baumeister, der sein Haus im Sand gebaut hat, unten im Tal, ach, das ist so einfach. Warum machst du so kompliziert, Bruder, mal tut es? Oder die klugen und törichten Jungfrauen, die will ich heute ein bisschen behandeln. Ja. So viele Menschen sind dumm und die wissen gar nicht, wie dumm sie sind. Ja, und die bilden sich was ein. Wir lieben so ein schönes, bequemes Leben. Aber das ist alles unvernünftig, unbedacht und blindlings. Der Umgang mit törichten Menschen verblendet einen sogar selbst, verstehst du? Ja, und da kommen sie so schlecht vor, verstehst du? Die gehen auf die Straße, die demonstrieren, die Massen. Aber ich muss wie Ignatius sagen, die Massen sind dumm. Ja, lies mal die Massenmedien, was sie alle so schreiben, was sie schon mal über mich mal geschrieben haben, verstehst du? Ich habe dann eine Veranstaltung gehabt, wir haben die Hände hochgehoben und dann schrieb die Zeitung, also wenn der Herr Matutis bei der FDP wäre, würde der Möllermann, damals hat er noch gelebt, würde 18% bekommen. Oder wir haben Geld eingesammelt mit Eimer in einer Evangelisation. Ja, guck mal, die sammeln Geld eimerweise. Und da hat mir jemand geschrieben, Herr Matutis, und was haben Sie mit Ihrem Krankenschein gemacht? Weißt, die Leute legen das alles so aus, wie es ihnen passt. Dumme Leute. Da muss nicht groß drauf reagieren. Viele glauben, dass sie schon alles wissen. Die hätten die Weisheit mit einem Schöpflöffel gefressen. Entschuldigung, dass ich so denke. Ja, sie denken, sie sind besser, sie sind klüger. Aber Jesus sagt, der, der sein Haus auf dem Felsen baut, der ist der kluge Baumeister. Ein Törichter denkt nicht im Zusammenhang. Der schreit, weil alle schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie sagen. David war ein gottesfürchtiger Mann. Und er sündigte, aber Gott hat ihn lieb gehabt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er gleich Buße getan hat. Weil er gleich gemerkt hat, du, das war falsch, was ich gemacht habe. Ja? Salomo, sein Sohn, war ein weiser Mann und sündigte und war ein Törichter in aller Liebe. Sein Sohn Rehabeam war ein törichter Mann und sündigte noch mehr als der Salomo. Das Reich wurde geteilt. Der Salomo hat auf der einen Seite den Tempel Gottes gebaut und auf der anderen Seite vom Tal hat er für seine 900 Frauen ihre Tempel und Altäre gebaut und Götzendienst betrieben. Ja, die Weisen werden töricht, während die Gottlosen Gottes Vergebung suchen und finden, wie dieser David hier. Wer ist klug und wer ist töricht? Lass uns drüber nachdenken. Und der David hat auf seinen Fehlern gelernt, oh Herr, vergib mir, dann tut er Buße. Ja, und er weiß, ich bezahle die Rechnung, was auch immer gewesen ist. Die Törichten, ja, die können noch weise werden. Auf einem anderen Weg gehen sie nach Hause. Wir erleben das. Und das ist Klugheit, wenn wir unser Leben sehen und beurteilen und sagen, das war falsch, was ich hier gemacht habe. Tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Salomo, seine Frauen, von dem heißt es in der Bibel einmal, sie haben den Kopf ihm verdreht und mit der einen Hand baute das Haus Gottes ganz groß. Oh, ich bin nicht klug, gib mir Weisheit, lieber Gott, und so weiter, damit ich das große Volk regieren kann. Wir werden klug, wenn wir von Jesus lernen. Halleluja. Vater, vergib ihnen. Lass sie. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Törichten ruhen in der Hoffnung, es wird nicht so schlimm werden. Im Tal dort zu bauen. Ich bin in der Wüste Sinai einmal und da kommen wir an eine Stelle, da heißt es, mittendrin in der Wüste auf einer Anhöhe baden verboten. Da habe ich gesagt, guck mal, so dumm sind die Juden. Und dann hat der Leiter uns gesagt, der Busleiter, gesagt, weißt, da kommen die Sturzfluten, so ein Wadi, da kommen Fluten plötzlich über Nacht, da ist irgendwo geregnet und das Wasser fließt nicht ab und das ist gefährlich zu baden. Das war die Stelle, wo der Kämmerer kam und sagt, hier ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Ja, die klugen Jungfrauen und die törichten Jungfrauen, da heißt es von den törichten und der Bräutigam verzog und alle wurden schläfrig natürlich und die Bräutigam-Leute, die sind alle dem Bräutigam entgegengegangen, sind alles wiedergeborene, bekehrte Menschen und über die möchte ich sprechen, die Klugen und die Dummen. Ja, unser Herr, ja, da kommt so schnell, da muss man nicht Öl mitnehmen, aber das kommt nachher im letzten Moment raus. Der Kluge sorgt vor. Der reiche Kornbauer, wir haben die Tage über ihn gesprochen, der hat seine Scheune vergrößert, Gott hat ihn gesegnet auf allen Ebenen. Ja, Gott war mit ihm, er war fleißig, er war kein Fauler, kein Dummer. Und Gott hat ihn gesegnet und dann sagt, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern und was wird es sein, was du bereitet hast? Der Törichte sucht immer einfache, schlichte Lösungen, sofort Vergnügen. Ja, du hast Vorrat für viele Jahre. Die Törichten bleiben auf der Strecke, sie bauen auf Sand, sie haben plötzlich kein Öl mehr in ihrer Lampe. Aber die Weisen, die sagen, das könnte mal später werden. Der Bräutigam könnte verziehen. Sie suchen Gott. Sie suchen nach dem Willen Gottes. Sie trachten nach der Ewigkeit. Ist das wirklich alles? Ja. Das Törichte. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 16, denn die Predigt vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Ja, und für uns, die wir gerettet werden, ist es Kraft Gottes. Ja. Was ist das Kreuz für dich? Denn die Freimaurer, die haben versucht, das Blut, den Namen Jesus und das Kreuz aus den Liedern rauszuholen, aus den christlichen Liedern. Dann haben sie Leute angestellt, die dann neue Chorusse machen. Und in vielen modernen Chorusse wirst du vom Kreuz und von Blut und von Jesus nicht mehr viel hören. Im Kreuz liegt eine Kraft. Lass uns nicht so töricht sein. Ich liebe das altraue Kreuz, singen wir einmal. Verstehst du das altraue Kreuz? Verachtet, verpönt, was auch immer ist. Das Kreuz hat dem Herrn Jesus so viel gekostet, sogar sein Leben. Es gibt nichts umsonst. Auch in dieser Welt gibt nichts umsonst. mit Rabatt und Preis, Nachlass und was auch immer ist. Nur Dumme glauben, es gibt die billige Tour, die einfache Tour. Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht verzichtet, und das Leben ist Verzicht, ist Opfer bringen. Ja, es ist nicht nur aus dem Ärmel schütteln. Jemand hat einmal gesagt, was man aus dem Ärmel schüttelt, ist ärmlich. Nur Törichte glauben, dass es eine billige Gnade gibt. Man baut auf dem Sand. Man legt nicht so viel Wert auf dies und jenes. Aber du strengst dich so an. Du forderst die Leute so heraus. Gottes Plan und Gottes Wille ist das Kreuz. Heute so unpopulär, unbeliebt. Stößt auf Gegenliebe. Wenn ich vom Kreuz predige, vergessen meistens, schalten viele ab, das Kreuz. Aber das Kreuz ist uns das Geheimnis des Lebens. Ist altmodisch, ist zwar überholt, nicht zeitgemäß und anstößig, aber das Kreuz ist der einzige Weg, wie man zum Leben kommt. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also das ist so extrem. Ja, Bruder Matthäus, es ist extrem. Nur das Kreuz bringt uns ins Reich Gottes. Ohne Kreuz gibt es keine Krone, kein Siegesleben. Viele Leute haben sich von Jesus abgewandt, als er sagte, ich muss nach Jerusalem gehen und dort sterben. Die wollten Jesus als Brotkönig haben. Die hätten ihn sofort auf der Stelle gekrönt. Und dann sagt er ihm, ja, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Das haben sie sich abgewandt. Und dann fragte Herr Jesus sogar die Leute, sogar die mit ihm mitgepilgert sind, wollt ihr auch weggehen? Und dann hat einer gesagt, wohin sollen wir gehen? Der reiche Jüngling, ja, der wollte fragen, wie komme ich in das Reich Gottes, was muss ich tun, um selig zu werden? Und als er hörte, verkaufe alles, verteile es den Armen, komm und folge mir nach, hat er Jesus verlassen und ging traurig davon. Wer das Kreuz nicht will, der geht verloren in aller Liebe. Ja, der verliert die Krone, bei dem passiert nichts, der bleibt dumm und töricht in aller Liebe. Das ist die Masse, der breite Weg und der schmale Weg. Und auf dem breiten Weg gehen die meisten, die ganzen Massen, die heute auch bei den Demonstrationen hin und her sind in den Städten, die gehen den breiten Weg, was den Leuten vorgegaukelt wird, erzählt wird. Verstehst du, das sind furchtbare Leute, an die sollte ich nicht glauben. Wer keine Opfer bringt, erreicht auch nichts. Der bleibt ärmlich, kümmerlich, traurig, schwach, armselig. Wer keine Opfer bringt, ohne Opfer, ohne Hingabe, kein Preis. Törichte Menschen kennen nicht die Kraft des Kreuzes in aller Liebe. Hier, törichte Menschen, ich spreche darüber, die wissen gar nicht, dass das Christenleben ist viel mehr als nur Halleluja rufen, als nur im Gottesdienst gehen, nur mal die Kirche besuchen, Mitglied in einer Kirche irgendwo zu sein. Ja, törichte Menschen, sie werden niemals ihre Stärken entdecken, über sich selbst hinauswachsen, Erfolge erreichen, weise werden, den Charakter Jesu entwickeln oder Überwinder werden. Das Kreuz ist es, was uns zu einem Überwinder macht. Sie wollen immer nur haben, 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 gesegnet werden, gesalbt werden. Aber zuerst einmal musst du geben, bevor du was bekommst. Ohne was dazu tun, werden wir nichts erreichen. Für die einen ist das Kreuz Ärgernis, für die anderen ist es Torheit. So habe ich bei Paulus gelesen. Ja, die einen ärgern sich. In Jerusalem darf kein Fenster mit dem Kreuz gebaut werden. Auch die Juden haben keinen Taschenrechner, wo ein Pluszeichen ist, Kreuzzeichen ist. Verstehst du? Das Kreuz wollen sie absolut nicht haben. Aber ohne Kreuz gibt es kein Plus in unserem Leben, meine Lieben. Viele Fromme glauben, das Christentum ist so Schlaraffenland. Halleluja, Lob und Dank, Preis dem Herrn. Ja, das ist es. Aber da musst du viele Opfer bringen. Viele suchen nur Vergnügen auf Erden. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen, Reich Gottes zu kommen? Verkaufe alles, was du hier hast. Und dann komm und folge mir nach. Viele wollen alles haben, aber nichts geben. Das sind die Massen. Gott will, dass wir alles weitergeben. Und je mehr du weitergibst, desto mehr bekommst du viel weg. Desto mehr Segen bekommst du. Wahre Weise begnügen sich nicht, nur die Bibel zu lesen. Sie sind auch Täter des Wortes. Ja, sie unterwerfen sich Gott bedingungslos. Alles, Herr, bist du. Ja, und alles will ich Jesus weihen. Und sie leben den Glauben aus. Sie tun was. Nicht nur, dass sie fromm babbeln. Törichte, sie verleugnen Gott. Sie glauben nicht. Verstehst du? Du bist ein strenger Herr. Du erntest, wo du nicht gesät hast. So denken viele Leute von Gott. und sie haben keine Ahnung, was der Wille Gottes in ihrem Leben ist. Viele Fromme lästern Gott, ohne dass sie böse Sachen über Gott sagen. Sie tun nicht, was er gesagt hat. Das ist schon Lästern. Sie machen das nicht. Ja, sie sagen, ja Herr, ich folge dir nach, aber die gehen nach rechts, auf der anderen Seite oder nach links. Sie dienen Gott nur mit den Lippen. So heißt es einmal in der Bibel. Mein Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ganz weit entfernt. Sie verherrlichen Gott nicht mit ihrem Leben, mit ihrem Körper. Wie heißt es im Römer 12? Begebet eure Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Oder im Psalm 14, Vers 1 oder 53, Vers 1 von Jesus. Ja, er hat sich hingegeben und die Narren sagen, es gibt keinen Gott. Sie leben so, als wenn es keinen Gott gäbe. Es gibt einen und der ist hier drin im Herzen und jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Ja, der Narr, der lebt nur für dieses Leben, nur für dieses Reiz, er nur für das Irdische. Er lebt nur ja, für sich selbst, aber nicht für den Willen Gottes. Man wundert sich, wenn das Leben dann einen bestraft, wenn man krank wird. Und das Leben bestraft jemand. Und für mich ist Krankheit ein Reden des Körpers. Das ist, du tust nicht, was der liebe Gott in dir will. Gott sagt, ist das nicht, das ist nicht gut und das ist nicht gut für dich und das ist nicht gut für dich. Du solltest dies und jenes mehr tun. Ja. Und man wundert sich, wenn man am Ende schon den Verstand verliert, Demenz oder ja, was weiß ich, wird, ja, dass einem alles genommen wird, da brauchst du nichts mehr. Was braucht der Mensch im Alter? Schau doch die ganzen Kranken, die so sterben. Was brauchen sie? Denen nützt alles nichts, die haben keinen Geschmack mehr, gar nichts mehr. Wer nur für diesseits lebt, lebt negativ. Da kannst du Nonne sein, da kannst du im Kloster leben, in der Gemeinde mitarbeiten, ein Frommer sein. Das bringt nichts. Du musst Gott ausleben in dir. Negativ sein heißt es für mich, für diesseits leben, irdisch gesinnt sein, mit sich selbst zufrieden sein. Ich habe, liebe sie, das Vorrat für viele Jahre. Ja, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Ja, negativ sein bedeutet für mich, ja, sich nicht vom Heiligen Geist leiten lassen, seinen Kopf durchsetzen, nur für Äußerlichkeiten leben, für die Medien, für die Masse leben, mit der Masse mitlaufen, den breiten Weg gehen. Das ist es, was heute die Leute machen, wo sie auf die Straße gehen, jetzt heute und gestern und vorgestern und vielleicht auch morgen und übermorgen. In Hamburg war eine Demonstration so voll, dass man sogar absagen musste und die Leute nach Hause schicken musste. Ja, warum auch immer. Und das hat Auswirkungen auf deine Seele. Und du hast eine Seele, einen Geist und einen Körper. Und das wird bei so vielen Frommen vernachlässigt. Törichte Menschen vernachlässigen ihre Seele. Ganz einfach. Das ist gar nicht so wichtig. Sie nehmen die Seele nicht ernst, auf die leichte Schulter. Ja, wie der reiche Jüngling. Und er ging traurig davon. Törichte Menschen, sie leben nur für hier und heute und jetzt, aber nicht für morgen und übermorgen, für die Zukunft. Und dann kommt die Krankheit, die klopft an. Liebe Seele, wie geht's dir? Und die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Wenn es deiner Seele schlecht geht, geht's dir ganzen Körper miserabel, deiner ganzen Umgebung miserabel. Schau doch die Leute an. Das Kreuz ist dazu da, dass Gott uns erzieht. Die Krankheit ist dazu da, dass Gott uns erzieht, dass uns wieder zurückbringt, zurückholt. Ist das wirklich alles? Ja. Wir sollen wieder die Priorität in unserem Leben entdecken. Wir sollen wieder die Lösung für unser Leben finden. Was ist, wenn ich mal diese Erde verlasse? Durch Leiden verschafft sich unser Unterbewusstsein Gehör. Also Gott verschafft sich Gehör. Liebe Seele. Ja, ist das wirklich alles? Gott in uns verschafft sich Gehör durch Krankheit, durch Not, durch Elend, durch Leiden. Wer nicht hört, hat mein Vater immer gesagt, der muss fühlen. Ja, und so viele Menschen fühlen, das geht nicht mehr, da kann ich nicht mehr, da komme ich nicht mehr mit. Und dann versagen sie im Leben. Viele Menschen erleben ihr wahres Dasein prinzipiell durch Leiden. Ja, ist das wirklich alles, Bruder Matthäus? Kannst du für mich beten? Ja, dann ist mein Beten nichts mehr. Komm wieder zurück zu dem Punkt, wo du zum letzten Mal gesegnet warst. Zum letzten Mal glücklich warst, zum letzten Mal den Segen Gottes gespürt hast. Und gerade Krankheit und dergleichen bringt uns zur Realität wieder zurück. In aller Liebe, was ich dir sage. Dass wir unser Leben korrigieren, dass wir ja, uns mit den Menschen versöhnen, dass wir die Wahrheit finden. In Redes Dages habe ich einen Bericht gelesen, da war ein Mann im Rollstuhl ein Jude, in Israel hat er gelebt, saß im Rollstuhl und da war ein Sohn hier in Deutschland irgendwo und er sagte, wer ist mein Vater? Ich möchte meinen Vater kennenlernen. Und er hat rumgesorgt, rumgeforscht und dann findet, dass sein Vater anscheinend in Israel ist, fährt runter, besucht seinen Vater im Rollstuhl und sagt, ich bin das und das, bin wahrscheinlich ihr Sohn. Und der Vater sagt, ja, wann war das, wann bist du geboren, kannst du deine Mutter sagen? Und er hat seine Mutter genannt und das war die Freundin, die er hier mal irgendwie Sex gehabt hat. Und das ist der Sohn. Und plötzlich aus dem Rollstuhl steht der alte, kranke Mann auf und ist gesund. Ja, wenn wir unsere Geschichte ordnen, wir werden sogar gesund werden, in aller Liebe. Ordne deine Geschichte, was es auch immer ist. Kommen wir zurück auf die Realität. Was war los? Der Narr sagt, in seinem Herzen steht in meiner Bibel, es ist kein Gott. Gott weiß nichts, das interessiert sich nicht für mich. Und doch, unser Unterbewusstsein interessiert sich für unser Leben. Und ich nenne Gott und Unterbewusstsein als eins. Ja, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, das ist es. Rede nach deinem Herzen, lebe nach dem Herzen. Und wenn du Gott erkennst und entdeckst, dann merkst du, das Leben ist viel mehr als nur Essen und Trinken. Ja, so viele Menschen sind krank, vom Leben bestraft, weil sie nicht das tun, was Gott will. Hier, dieser Gott in mir, Christus in mir, der Heilige Geist in mir. Ja, welche der Geist Gottes leitet, diesen Kinder Gottes. Viele werden von Dämonen geleitet, hauen lieber ab, fahren nach Israel und wohnen da irgendwo in Tel Aviv, wie dieser Mann im Rollstuhl, bis die Geschichte ihn einholt. Und wir sollen ruhig die Geschichte einholen lassen, dass wir wieder finden. Und der Mann steht auf, ist gesund. Und war, so stand es in Welt des Deutschen, der Mann war auch hinterher gesund, hat keinen Rollstuhl mehr gebraucht. Und du wunderst dich, warum bei mir das und das ist. Wunder dich nicht. Das Leben bestraft einen. Unsere Sünde bestraft uns. Und unsere Sünde wird uns immer finden, heißt es einmal in der Bibel. Die Dummheit wird uns immer wieder finden. Ja, der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Gott interessiert sich für mich nicht. Doch, der interessiert sich sehr für den Menschen. Deshalb hat er auch seinen Sohn Jesus Christus geopfert, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Ja, und erlebe Vergebung, erlebe die Gnade Gottes und es wird dir gut gehen. Es ist so einfach. Der Glaube, Gesundheit und was auch immer ist, kommt aus der Predigt. Jesus heilte die Leute durch sein Wort, indem er das und das sagte. Hör doch meine Predigten. Über 1000 Predigten habe ich auf meiner Homepage-Seite und irgendeine Predigt wird zu dir passen. Wird die Antwort geben auf deine Fragen. Und plötzlich merkst du, wohl oder übel, zwischen Himmel und Erde, da muss was geben. Und vielleicht ist es mein Problem. Vielleicht muss ich der Sache nachgehen. Vielleicht muss ich mal nachgraben, mal forschen. So wie dieser eine junge Mann hier in Deutschland geforscht hat, wo ist mein Vater, wer war mein Vater, wann ist, ja, und die Mutter konnte auch nicht sagen, wo der Vater jetzt ist. Aber er ist der Sache nachgegangen. Geh der Sache nach, was in deinem Leben zu schaffen gemacht hat. Da betet man im Stillen, ja, man sucht und man findet. Und in meiner Bibel heißt es, wer da sucht, der wird finden. So einfach ist es. Fang an zu suchen nach den Problemen. Was habe ich falsch gegessen? Oder gedacht? Oder gesagt? Oder getan? Ja. Und vieles muss in unserem Leben korrigiert werden. Und sobald das korrigiert wird, wird es in Ordnung gehen. Und nicht nur auf die Straße marschieren da und mit der Masse mitbrüllen und mitschreien. Der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Doch, es gibt einen Gott. Und den wird es immer geben. Auch wenn die Kommunisten sagen, Gott ist tot, ja, er lacht ihrer, er spottet ihrer. Und solange es einem gut geht, kann man es leicht sagen, es gibt keinen Gott. Aber dann plötzlich, wenn du krank wirst, wenn du im Rollstuhl bist, wenn du im Rollator läufst oder was weiß ich, im Bett liegst und nicht mehr aufstehen kannst. Ja. Meine Bibel sagt, es kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen und nicht mehr gut sind. Ja. Da hört die ganze Spötterlei auf. Das gespielte Ernsthaftigkeit. Ach, ich kann das. Ja. Es wird sich zeigen, dass du nicht mehr kannst, dass du um Hilfe bettelst, zum Abend rennst oder ins Krankenhaus liegst und dann irgendwann an den Apparaten hängst. Ja, dann hört die ganze Ernsthaftigkeit auf, es gibt keinen Gott. Du guckst nur die Decke an, ja, und dann fragst dich, was ist da los mit mir? Und dann hört man mit dem und jenem auf, Also ich bin erstaunt. Plötzlich, verstehst du, wenn die Krankheit kommt, die Leute hören mit Rauchen auf, mit Trinken auf, die hören mit allen möglichen Dummheiten auf, verstehst du? Und das können sie. Plötzlich können sie, weil es nicht mehr anders läuft, nicht mehr anders geht. Dann will man plötzlich sich verändern, aber es ist zu spät. Deshalb verändere dich, solange es noch gut geht, solange du noch Kraft hast, solange du noch Energie hast, solange du noch Verstand hast, solange noch der Wille da ist und dass du nichts zu bereuen hast oder ja zu beweinen hast. Ja, jetzt sollte man die Konsequenzen ziehen. Ja, der breite Weg, der führt ins Verderben. Schau, die Leute, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, breite und der schmale Weg. Aber da ist eine gute Botschaft, verstehst du? Nur wenige gehen auf den schmalen Weg. Ach, das ist nur für ein paar Fromme, für Betbrüder und Betschwestern. Ja? Nein, das ist für alle Menschen der schmale Weg. Da sind Opfer nötig, da ist Verzicht nötig, da ist dies nötig, da ist jenes nötig. Und da musst du manches bereuen, von manchem musst du lassen. Wo sagt der Narr, es gibt keinen Gott in seinem Herzen? Wo sagt er das? Plötzlich hasst er, ja, dass plötzlich Gott da ist, dass sich im Weg stellt, bis hierher und nicht weiter. Du kannst nicht mehr arbeiten, da wird der Arbeitsstelle gekündigt. Oder da machen die Leute dich madig, verstehst du? Du bist vielleicht erfolgreich, wie der Franz Beckenbauer, verstehst du? Ja, er war erfolgreich, bis irgendjemand da aufgebracht hat. Das ging manchmal mit gerechten Sachen zu, verstehst du, nicht in Ordnung. Und plötzlich, ja, der Sohn stirbt, Gehirnschaden oder was auch immer ist, verstehst du, das haut einen runter. Und irgendetwas kommt in unserem Leben früher oder später, das uns runterhaut. Und dann ist die Frage, was ist jetzt? Was ist jetzt? Wo ist jetzt Gott geblieben? Auch wenn man fromm ist, auch wenn man regelmäßig in die Kirche gegangen ist, zur Messe, wo auch immer ist, plötzlich, Gott, wo bist du? Wo bist du? Ja, da fragt man. Plötzlich, ja, der gottlose Mensch plötzlich merkt, das Vergnügen ist nicht alles. Der böse Wandel zahlt sich nicht aus. Da liegt man im Bett. Und da kann man nicht mehr sündigen. Selbst wenn man will, kann nicht mehr sündigen. Oder ist kein Geld mehr dazu. Ja, da hört der ganze Stolz auf, muss bedient werden, muss gewaschen werden, muss operiert werden. Ja, und dann hört auf, das Ganze anzugeben. Sport treiben, verstehst du? Sportkanone. Weißt du, ich habe Beckenbauer lange Zeit begutachtet. Guck mal, so leichtfüßig, der konnte Fußball spielen. Aber im Alter wollte er keinen Menschen mehr sehen. Hat sogar gebeten, dass alle Menschen fern von ihm gehalten werden. Dann ist man dem Teufel ausgeliefert, der Krankheit ausgeliefert, den negativen Sachen ausgeliefert, törichte Menschen. Ist das wirklich alles? Bilde dir deine eigene Meinung. Lauf nicht mit der Masse mit. In aller Liebe. Die Masse ist dumm. Nach Ignatius, ja. Der alte, sterbende Mensch ist am Schluss passiv. Sein Berauf seines Stolzes. Und deshalb heißt es in der Bibel, pass auf, dass niemand deine Krone raube. Auf dieser Welt ist alles gesteuert. Dumme merken es nicht. Verstehst du? Die Medien steuern. Die Freimaurer steuern alles, verstehst du? In Prediger 12, da lese ich, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, wenn es dir gut geht, wenn es leicht geht, ja? Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen in deinem Leben, da wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Und suche den Herrn, deinen Schöpfer, solange die Sonne noch am Himmel scheint, solange du noch die Sonne siehst und das Licht, den Mond und die Sterne, aber wenn sie finster werden, verstehst du, wenn die Augen nicht mehr mitmachen, kannst du nicht mal Fernsehen mal gucken, ja? Und dann die dunklen Wolken, verstehst du, negative Gedanken, Selbstmordgedanken, oh, wenn das Leben zu Ende wäre, ja? Und denk an deinen Schöpfer und dann, wenn, ja, der Hüter des Hauses anfängt zu zittern, verstehst du, dann hast du einen Bammel. Denk an deinen Schöpfer. Ja, solange es noch gut geht, solange nicht der Mandelbaum blüht, verstehst du, die Haare, ist gemeint hier, solange die Mühle noch mal, solange du noch essen kannst. Aber dann, wenn du ein Gebiss hast, also ich weiß noch an meinen Vater, der konnte nicht essen, verstehst du, dem hat das Essen vergangen durch sein Gebiss. Das saß nicht richtig, verstehst du? Früher waren die Zahnärzte nicht so profiliert wie heute, dass alles so freien Sitz, ja? Und die Türen sie schließen, dich interessiert gar nichts mehr. Ich will keinen Menschen sehen, hat der Franz Beckenbauer gesagt, verstehst du, ich will niemanden mehr sehen. Das ist mir so ein Beispiel gewesen, wenn die Tage kommen, die dir nicht mehr gefallen, die Mühle nicht mehr malt und dies nicht mehr geht und dies nicht mehr geht, der Vogel nicht mehr singt und die Musik dir nichts mehr bringt und so weiter und du ängstigst dich des Weges und hast Angst, aus dem Haus zu gehen, was auch immer sei. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, sagt hier der Salomo, so wie er gewesen ist, so wird er auch enden und wohl dem der Menschen, der Gott gefunden hat. Der törichte Mensch lebt ohne Gott. Das ist wie der gottlose Leben und krepiert. Ich werde nie vergessen, ich bin schon zu manchen Leuten gerufen worden, hier auch als eine Schwester, ihr Mann ist im Krankenhaus an der Heerstraße. 1 Uhr um nachts ruft sie mich an, Bruder, mal tu das, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe gesagt, was ist da los? Ja, mein Mann brüllt wie ein Stier. Der kann, er ist im Krankenhaus, könntest du hingehen, könntest du ihn besuchen? Ich habe gesagt, ja gut, ich ziehe mich an und ich werde dort noch hinfahren. Ich habe diesen Mann besucht und da kam die Schwester entgegen. Ich habe gesagt, ich möchte zu dem und dem. Er sagte, es ist alles zwecklos, der schreit und brüllt und schreit und brüllt. Und dann bin ich hingegangen, habe ich meine Hand auf ihn gelegt. Walter hieß er. Ich habe gesagt, Walter, kann ich mit dir noch Vater Unser beten? Und dann bete ich das Vater Unser. Und dann komme ich an der Stelle und vergib unsere Schuld, wie unseren Schuldigen vergeben. Und plötzlich wird er still. Ganz ruhig. Ich habe gesagt, lieber Heiland, du weißt, was alles hier gelaufen ist, was alles falsch gewesen ist in diesem Leben von diesem Mann. Ja. Der war fromm, religiös, hochkatholisch. Ja. Da durfte es über die katholische Kirche gar nicht sagen. Und dann wird er ruhig. Nach einer Viertelstunde ist er ganz friedlich, dann gehe ich raus und dann fragt die Krankenschwester, was haben Sie mit dem gemacht? Ich habe gesagt, nichts. Ich habe nur das Vaterunser gebetet. Und du siehst die Kraft des Vaterunsers, was für eine Kraft das ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und dann Amen und gehst nach Hause. Und der Mann ist ein paar Stunden später eingeschlafen. Ja, das hilft. Und sonst, und das ist, schau den Gottlosen an, wie sterben manche Fromme und selbst Heilige, verstehst du, so selbst Eingebildete. Ja, es ist alles eitel, sprach der Salomo hier, ein Haschen nach Wind, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, und wenn du den Geist nicht zu Gott kommen lässt, dann gehst du verloren, dann musst du brüllen wie ein Stier. Die Beschwernisse des Alters kommen, weißt du, bis 25, ach komm, vergiss es. Verstehst du das nur? Du bist noch immer auf der Suche, was suche ich, was brauche ich? Aber dann, wenn du 40 bist, 50 bist, 60 bist, wenn du auf 100 zugehst, ja, dann wachst du langsam auf, wirst vernünftig. Dann predigt der Körper dir. Brauchst den Herrn, man tut es nicht mehr. Verstehst du? Der Körper predigt. Dann sagt er, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Vorbei sind alle Eitelkeiten. Wenn Gott uns ruft oder sucht, verstehst du, wenn er uns nachgeht. Und jetzt, meine Seele, was wird es sein, was du bereitet hast, für das du gelebt hast? Wenn es Zeit wird, umzukehren, nach Hause zu gehen, zu Gott wieder heimzugehen, da wacht der Mensch auf. Solange du hier auf dieser Erde bist und dir alles gut geht, eine Lehre machst nach der anderen, verstehst einen Partner nach dem anderen, wenn du das Leben genießt in vollen Zügen, da kannst du gut lachen. Aber jede Form des Atheismus geht zu Ende. Nicht nur in der Sowjetunion, auch hier. Jede Form von Materialismus geht zu Ende. Das Volk ist dumm, die Masse ist dumm, in aller Liebe. Die laufen mit, was die Regierung sagt, was die Oberen sagt, was die Kirche sagt. Aber dann, wie endet unser Leben? In der Bibel haben wir die Geschichte von den 5 törichten Jungfrauen. Die 10, alle 10 sind ausgegangen, dem Bräutigam entgegen und so weiter. Aber einige waren vorbereitet und einige waren nicht vorbereitet. Und meine Botschaft ist, bereite dich vor, auch wenn es mal später wird, auch wenn es komplizierter wird, auch wenn es schwieriger wird. Und da heißt es von den 5, sie haben Öl nicht mitgenommen. Fang an, selber zu denken, an dein persönliches Leben. Wie will ich enden? Ja, das ist nicht populär. Mit 25, mit 18, mit 40 vielleicht noch. Aber mit 40 kommt die Midlife-Krise bei den meisten. Midlife Crisis. Ja? Da denkst du, ist das wirklich alles? Ich muss umdenken. Bereite dich vor auf eventuell Fälle in deinem Leben, dass es mal nicht so läuft, wie es laufen soll. Verstehst du? Du hast Bankkonto, du hast ein Vermögen, du hast vielleicht Immobilien, aber das ist nicht alles. Lebe das Leben, wo du nichts zu bereuen hast, nichts zu beweinen hast, nichts zu bebrüllen hast. Ja, Krisen kommen und die Frage ist, bist du vorbereitet für ein krisenfestes Leben? Wenn das Öl alle ist, wenn die Lampe verlöscht, wenn der Bräutigam verzieht und so vieles passiert ungewollt in unserem Leben, ungeplant. Plötzlich, der Bus ist nicht da, die Straßenbahn streicht, die U-Bahn fährt nicht, der Zug kommt nicht oder was auch immer sein. 5 haben keinen Vorrat mitgenommen. Das ist zu schwer, zu kompliziert. Und das sind törichte Menschen, dumme Menschen, die keinen Vorrat haben, wenn es mal kritisch wird. Nun ist ein guter Rat teuer. Mitten in der Nacht, wo kriegen wir Öl noch? Verstehst du, es ist nicht so einfach hier in unserer Zeit. Weißt du, kannst du eine Tankstelle gehen, die haben bis 24 Uhr vielleicht offen. Aber dort gab es keine Tankstelle im Orient in den Tagen Jesu. Ja, sie versuchten sich bei den Frauen, die noch Öl hatten, sich zu borgen. Dann rennst du zu Hinz und Kunz und Müller und Meier. Kannst mir Öl verleihen? Kannst mir Öl geben? Ja. Aber die sagen, nein, das können wir nicht. Denn es reicht uns nicht und euch reicht es auch nicht. Wir können nicht teilen. Jeder muss für sich selber sorgen. Und das ist, worauf es mir ankommt. Kluge Menschen sorgen für sich selbst. Wo sie auch sind, was sie auch sind. Ja. Und sie verteilen dann nicht so großzügig. Sie versuchen, Öl zu kaufen. Und es gibt kein Öl. Und dann kommen sie schließlich irgendwie noch zu diesem Fest. Inzwischen fängt das Fest voll an. Die Frauen, ja, die an den Vorrat gedacht haben, die sind drin und feiern mit und tanzen mit und jubeln mit und genießen das Leben. Und die, die nicht vorbereitet waren, die stehen vor verschlossenen Türen. Und dann klopfen sie und machen Theater. Pastor, kannst du uns reinlassen? Oder Bräutigam, kannst du uns reinlassen? Jesus, kannst du uns reinlassen? Und dann sagt der Herr, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Ja, wir waren Brautseelen, wir sind auch dir entgegengelaufen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu spät kommt, wer nicht vorbereitet nach Hause kommt, die Tür ist verschlossen, das Haus ist überfüllt und der Bräutigam hat ein hartes Wort. Stell dir vor, der Jesus erzählt diese Geschichte. Ich kenne euch nicht. Ja, geht hin, wo er herkommt. Ja, wer zu spät kommt, ja, der hört dieses Wort, ich kenne euch nicht. Du bist vielleicht in der Stadt, du erlebst es alles mit, du hörst alles durchs Fenster, was alles drin passiert und siehst vielleicht, aber du bist nicht dabei. Wir wünschen uns, dass wir am Ende mit offenen Armen empfangen werden. Komm her, liebe geliebte Seele, du warst über so wenig treu und du hast dich bewährt. Denk an den verlorenen Sohn. Der kam nach Hause noch rechtzeitig. Ich will zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe vor dir gesündigt und vor dem Himmel gesündigt und weiß ich, wo ich noch gesündigt habe. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater umarmt ihn, küsst ihn, gib ihm das beste Kleid, gib ihm einen Fingerring und schlachtet einen Ochsen und macht Musik gleich und macht ein großes Fest. Mein Sohn ist nach Hause gekommen. Halleluja. Ja. Der Vater sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich, ich kenne deine Art. Ich riech dich. Ja. Schmeck dich noch. Und ist egal, was da passiert ist, dass du mein ganzes Vermögen verplempert hast. Ja, dieser mein Sohn war tot und ist jetzt lebendig geworden. Wenn du rechtzeitig zum Vater nach Hause kommst, ist so wichtig. Verpasse nicht die Zeit. Ich freue mich und ich feiere das Fest mit. Ja, mein Sohn ist heimgekommen. Und der Herr empfängt mit offenen Armen. Feier, freu dich über das Fest. Aber den anderen 5 geht es gar nicht so, die ohne Vorrat waren, wie deren Lampen verloschten und vielleicht noch Öl auf Reserve irgendwo hatten. Was will uns diese Geschichte heute sagen? In Matthäus 25, lies mal nach. Ja, wir sollten drüber nachdenken, über unser Leben, über das Ganze, nicht nur über die Jugend, nicht nur über die Kindheit, nicht nur über, ja, wo wir verheiratet sind oder im Berufsleben stehen. Denk über dein ganzes Leben. Du musst dein Leben als Ganzes sehen. Und erkenne, lohnt sich das? Wir haben eine Bibelstelle, lehre uns, Herr, bedenken, dass wir sterben müssen, aber dass wir vor dir klug werden, für das ganze Leben. Nicht nur für einen Teil des Lebens, sondern für das ganze Leben. Wenn es einmal später wird, wenn dieser Hindernislauf zu Ende ist, die Prüfungen zu Ende sind, ja, und vielleicht auch, dass manche Verspätung in deinem Leben eingetreten ist, manche Verzögerung, ja, werde ein Realist. Fang an, richtig zu denken. Was ist mein Leben? Verzögerungen sind ganz normal im Leben, dass mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Du wirst hingehalten oder aufgehalten, da ist ein Stau, da kommst du nicht durch. Verzögerungen im Leben sind normal. Manches geht schleppen, manches geht schneller, manches kommt in Stocken und manches dauert länger als gewöhnlich. Da wird man gebremst, beeinträchtigt, müde und erschöpft. Frühjahrsmüdigkeit, kennst du sowas? Ja, sowas gibt's auch. Ja, der Bräutigam verzog und irgendwie wurde der Bräutigam hingehalten, dass er nicht kam. Da wurde die Brautseelen ungeduldig, wurden schläfrig. Matthäus 25, nachdem der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig. Aber gut, dass man noch Öl in der Lampe hat und noch Reserve hat, was es auch alles ist. Die Salbung, den Heiligen Geist. Die Jungfrauen warteten hier auf den Bräutigam. Sie wurden alle schläfrig, das ist klar. Auch feste, etablierte Christen, stabile Christen werden auch schläfrig, müde und lax. Aber sie haben noch Öl in der Lampe, sie haben noch den Heiligen Geist, die Salbung. Was passiert, wenn Gott uns manchmal warten lässt, unser Gebet nicht auf dem Schlag erhört? Was machen wir? Drehen wir durch? Ja, wenn wir manchmal im Stau stehen, ich weiß nicht, ob du sowas mal erlebt hast, du hast etwas vorgenommen, aber du stehst im Stau. Dann kommen die Spötter und sie sagen, na, wo ist denn deine Verheißung und die Hoffnung, was du da hast, dein Glauben? Wo ist denn die Wiederkunft Jesu? Die ganzen Prophezeiungen, die Träume und Visionen, was du gehabt hast. Wo ist dein Glaube? Wo sind deine Gebete? Wo sind die Wunder? Da ist nichts da. Aber du hast die Salbung. Du weißt, ich habe noch Öl. Auch wenn die Lampen verlöschen. Manchmal wird man verhindert. Manche Gebete werden verhindert. Ich denke nur an Daniel. 21 Tage wurde sein Gebet verhindert. Unsere Gebete werden manchmal verhindert. Vom Satan, von den Umständen, von den Dingen des Lebens. Die Wichtigkeit des Wartens. Gott testet uns. Habe ich noch Öl in meiner Lampe? Ja. Gottes Uhren gehen anders, als wir denken. Er verfährt nach einem ganz anderen Fahrplan. Bei Moses hat es länger gedauert. Er bleibt 40 Tage auf dem Berg und da denken die Leute da unten auf Sinai, ja, der kommt nicht mehr zurück. Gott hat ihn vielleicht gefressen oder was weiß ich, was da passiert ist. Oder erschlagen. Ja. Sein Abstieg verzögerte sich. Diese Geschichten wiederholen sich. Und dann lesen wir in 1. Mose 32, Vers 1 oder 2. Mose 32, Vers 1. Und als das Volk sah, dass Moses verzog, von dem Berge herabzukommen, da versammelten sie das Volk zu Aaron und sprachen, auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn dieser Moses, der Mann, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, der ist vielleicht oben gestorben, wie auch immer, den Schlag getroffen. 80 Jahre wollte man alt, verstehst du, aber kann alles passieren. Ja, machen uns ein goldenes Kalb und dann tanzen sie um das goldene Kalb, weil sie die Salbung verloren haben. Und so viele Menschen tanzen um das goldene Kalb, weil sie die Salbung verloren haben. Du musst manchmal bei Gott länger bleiben. Gott will sich mit dir unterhalten, von Angesicht zu Angesicht, wie bei Moses. Ja, hat noch so viel zu besprechen. Ja, und das Volk unten kann das nicht erwarten. Und so viele Menschen können nicht erwarten, bis das und jenes passiert in unserem Leben. Als das Volk verzog. Diener Gottes müssen warten, lernen, müssen warten, bis es soweit ist. In Daniel 12, Vers 12, da heißt es wohl dem, der wartet, der warten kann auf die Verheißung, bis sich das alles erfüllt, bis die Stunde Gottes kommt, dieses Kairos. Törichte Menschen können nicht warten. Schnell, 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 schnell. Verstehst du? Und dann passiert's. Verzögerungen im Leben sind normal. Psalm 37, Vers 7, sei still vor dem Herrn und warte. Sei still, mal ruhig bleiben. Meine Kinder, wenn wir irgendwo hingefahren sind, Papa, wann sind wir dort? Wie lange dauert es noch? Verstehst du? Und so sind wir noch unerfahrene, unreife Menschen. Wie lang ist es? Kinder haben keinen Zeitbegriff. Viele werden nicht gesegnet, weil sie nicht warten können, bis die Stunde Gottes schlägt. Wir, unsere Generation hier, wir sind die Schnellsten. Tempo, 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 Tempo bestimmt unser Leben. Eine der Hauptqualifikationen im Priesterdienst ist, dass er wartet vor dem Herrn, bis Gottes Zeit kommt, bis der Herr sagt jetzt. Lies mal 3. Mose, was dort alles drinsteht. Wer warten kann, der kann Priesterdienste ausüben, der kann für andere Menschen einstehen, der kann warten. Ja, im Klartext. Bevor man nicht gelernt hat, auf Gott zu warten, ist man nicht geeignet für irgendeinen Dienst im Reich Gottes. Warte, bis die Stunde Gottes kommt. Du kommst noch dran, Bruder, Schwester. Ja, die Zeit, warte. Priester warten auf die Stunde Gottes, auf die Antwort Gottes, auf das Eingreifen Gottes, bis er sich zeigt, bis er auftritt, bis seine Stunde kommt. Gute Dinge haben ihre Zeit, müssen wachsen und reifen. Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Halleluja. Die fahren auf wie Adler mitten im Sturm. Der Gläubige verzweifelt nicht, wenn er nicht sofort kommt. Er hat Öl in seine Lampe. Er ist bereit, auf den Herrn zu warten, bis der Herr eingreift. Tja, ich schmeiß dich nicht raus, aber irgendwann kommt der Tag, wo der Herr dich rausholt, auf seine Art und Weise. Ja? Plötzlich bist du weg vom Fenster, bis die Zeit günstig ist. Die auf den Herrn warten, die kommen noch rechtzeitig dorthin, wo Gott sie haben will. Die werden befreit, die werden erlöst. Sonst, wenn wir nicht warten können, werden wir wie Moses zum Mörder, ich habe euch gestern davon gesagt, dann nimmt und dreht ihm dann die Luft ab, diesen Ägypter. Ja, der konnte, der hat Übung gehabt, der konnte kämpfen und ringen, einfach die Luft abdrehen. Aber er wurde zum Mörder, weil er nicht warten konnte, bis Gottes Stunde geht. Dann musste er zum Jethro in die Wüste gehen, 40 Jahre lang, und Schafe hüten. Die Raupe, so ein Schmetterling, was du heute als Schmetterling noch siehst, schauen die Schmetterlinge an, solange es noch gibt, welche gibt, verstehst du, verpuppt sich als Kokon und wartet, bis sie reif ist und als Schmetterling rausschlüpft, bis sie verwandelt ist. Viele können nicht warten. Der Teufel hetzt einen schnell, 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 schnell und dann peitscht er da hinten, wie beim Adam und Eva. Ihr werdet sein wie Gott, ja. Wenn die gewartet hätten, da wäre uns so viel Blödsinn erspart geblieben. Oh nein, die nehmen den Apfel oder Banane oder was weiß ich, die Feige und essen. Ungeduld ist ein Werk des Fleisches. Man wird dann aktiv im Fleisch. Man macht was. Kurz nach der Bekehrung, ganz kurz noch ein paar Gedanken für Neubekehrte und Babychristen. Kurz nach der Bekehrung, da ist man voller Eifer, ganz groß. Man möchte alles ganz schnell erreichen, ganz schnell wachsen und ganz schnell groß werden. Ja, auch in der Urgemeinde, auch die ersten Christen, ihre Früchte waren nicht perfekt. Da haben sie alles verkauft und verteilt, was weiß ich. Du kennst ja auch die Geschichte von Ananias und Sapphira, verteilt. Das war unreif. Ja, das waren die ersten Kommunisten, die haben alles verteilt, alles sozial, verstehst du, Suppenküche. Aber dann sind sie in Armut geraten. Und Gott sei Dank, dass dann eine Verfolgung kam. Die haben sich verstreut und mussten neu sich anfangen. Der Bräutigam verzog. Ja, die haben gedacht, es geht alles Schlag auf Schlag. Jesus ist gekreuzigt worden, ist auferstanden worden, ist in den Himmel gefahren. Der Heilige Geist ist gekommen und der Herr Jesus wird bald wiederkommen. Aber so schnell geht's nicht. Das ist alles gut, hat seine Zeit. Die Törichten hetzen, machen Stress, suchen schnelle, einfache Lösungen. Es muss alles aus dem Geist geboren sein. Halleluja. Ja, vom Heiligen Geist gezeugt. Der Heilige Geist muss es leiten und bewirken. Gott erlaubt Verzögerungen in unserem Leben. Plötzlich wird es so still. Was ist denn da los? Ja, viele der Erweckungen, was wir in den letzten 10, 15 Jahren hier gehabt haben, ja, sind nicht vom Geist Gottes gewirkt. Entschuldigung, was ich sage, erschrickt nicht, ja. Was ist aus den ganzen Erweckungen geworden? Denk an die Erweckung in Pensacola, in Lakeland Erweckung, verstehst du, oder Toronto Segen. Was ist aus dem allen geworden? Alles sich verlaufen. Oder hier Australien, die ganze Bewegungen, was da waren, der ganze Medienrummel, das war alles nur aufgebauscht. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Ja, lass Gott arbeiten. Gott hat Zeit, die ganze Ewigkeit steht ihm zur Verfügung. Wenn eine Sache von Gott ist, das hält die Widerstände stand. Es wirkt weiter, es wirkt weiter. Gott wirkt im Stillen, im Verborgenen. Ja, denk an Johannes den Täufer. Er wirkte am Jordan in der Wüste, ganz Jerusalem, ganz Judäa kam raus und lassen sich taufen. Was ist aus der ganzen Erweckung geworden? Wir sparen uns sehr viel Herzeleid, wenn wir nicht hetzen, Dampf machen, Krach machen, schnell, 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 schnell. Der Teufel ist ein Treiber. Und Gott will uns befreien von dem Joch des Treibers. Warte auf Gott. Der Bräutigam verzog. Wir müssen das Fleisch kreuzigen, anders leben, geduldig sein. Der Bräutigam verzog. Es kam was dazwischen. Und jetzt ist die Frage, geht uns noch das Öl, hält? Haben wir noch ausreichend Öl dabei? Die Jünger blieben in Jerusalem, bis sie angetan wurden mit der Kraft aus der Höhe, bis der Heilige Geist sie qualifiziert hat, bis der Heilige Geist sie erfüllt hat. Jesus hat immer gewartet. Hör, Jesus hat immer gewartet. Törichte Menschen können nicht warten. Als er merkte, die Stunde Gottes ist gekommen, dann erst ging er nach Jerusalem. Der hätte schon viel früher nach Jerusalem gehen können. Der war schon viel früher, mit 12 Jahren war er schon in Jerusalem. Aber als er merkte, jetzt ist die Zeit dran. Das Fleisch ist immer ungeduldig und vieles fängt im Geist an, durch den Heiligen Geist und hört im Fleisch auf. Das ist die Tragödie bei den meisten Christen. Plötzlich, da kommt Druck, da wird man unruhig, nervös. Wie lange? Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Gar nicht. Ja. Wohl dem, der wartet, der warten kann, der abwartet. Abwartet, bis Gott es tut. Bis Gott es fügt. Bis Gott es führt. Ja, nicht gleich aufgeben oder hinschmeißen und weglaufen. Ja. Gott will wirken, nicht gleich, aber er will wirken, wenn es ihm zum Besten dient, wenn es der Augenblick Gottes ist. Das nächstbeste, das ist meistens minderwertig. Jesus lässt sich nicht hetzen. Abraham wartete 100 Jahre, bis der Isaak geboren wurde. 100 Jahre. Kannst du 100 Jahre warten? Dann sagst du, das werde ich nie erwarten. Das Gleichnis von den Jungfrauen, sie warteten, auch wenn sie schläfrig wurden. Sie warten auf die Sternstunde Gottes. Unser Warten wird sich lohnen. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe, mit der Geduld, mit Geduld, mit dem wahren Glauben. Ja, wir sind unterwegs. Wir müssen warten. Die Leute, die Elektroautos fahren, die müssen, wenn sie aufladen, manchmal 20 Minuten warten, bis sie aufgeladen sind. Ja, du musst auch manchmal 20 Minuten warten, einen Kaffee trinken oder sonst was vertreten, die Beine, bis du aufgeladen bist, bis du wieder 500, 600 Kilometer fahren kannst. Wir müssen warten. Alles ist im Umbruch. Alles ist in Veränderung. Alles hat seine Zeit. Hier, ja, da, manche Leute beklagen sich, ja, dass das und das nicht in meinem Leben passiert ist, weil sie zu lange gewartet haben. Auch das ist falsch. Zu lange warten auf die Stunde Gottes. Ja, auf die Stunde Gottes warten. Und alles ist nur Stückwerk, was wir machen. Ja, und alles hat seine Zeit. In der Bibel steht es so. Der Druck des Perfektionismus lässt uns verkrampfen. Wir werden verunsichert, produzieren Fehler und Ängste. Warte. Nur was Gott in uns wirkt. Warte, bis Gott sagt, jetzt ist grünes Licht. Jetzt kannst du Gang reinlegen und weitermachen. Zu viele wollen Blitzlösungen haben. Blitzschnell, verstehst du, sofort. Schon gestern hätte es sein müssen. Die törichten Jungfrauen standen vor verschlossenen Türen, weil sie nichts mitgenommen haben, was es auch immer ist. Die zusätzliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist erfüllt werden mit dem Heiligen, das ist nicht nötig. Die Geistestaufe, die Geistesfülle, Zungensprache, das ist nicht nötig. Ja. Sie haben nicht gewartet, aber wir brauchen gerade die Salbung, dass wir durchhalten in Zeiten, wo wir nichts mehr haben, nichts mehr fühlen, nichts mehr sind, nichts mehr können. Jesus sagt den Törichten, ich kenne euch nicht. Ihr seid mir ganz fremd. Ihr seid mir unbekannt. In Sprüche 16, Vers 32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Die törichten Jungfrauen, ihre Lampen verlöschen, das Öl geht aus. Sie versagten. Gerade in den kritischen Momenten haben sie versagt. Uns geht das Öl aus, das Licht verlöscht, die Lampe verlöscht. Wir haben kein Zeugnis mehr, keine Überzeugung mehr, keine Energie, kein Leben. Wir haben keine Kraft. Ja. Und was machst du, wenn es mal später wird? Sogar nach Mitternacht. Stell dir mal vor. Was machst du da, wenn Gott sich mal verspätet, wenn das ungeplant kommt oder etwas Ungeplantes kommt? Bist du auf irgendwelche Eventuellfälle vorbereitet? Das ist so wichtig in meinem Leben, was ich ganz weiter sagen möchte, euch, liebe Christen. Ja, wenn Verspätungen kommen, dass du vorbereitet bist. Viele glauben, der Bräutigam kommt bald. Ja. Lebe Petrus war bei mir in der Gemeinde, Pastor aus Stockholm. Er war Pastor so um die 50er Jahre und hat eine große Konferenz gemacht. Damals ist Israel als Staat ausgerufen worden, der Zweite Weltkrieg zu Ende und dergleichen. Und dann macht er eine große Konferenz, Jesus kommt bald wieder. Und alle kommen zusammen aus ganz Schweden, sogar aus Deutschland waren Leute dabei, hat er mir erzählt. Und dann steht ein junger Bruder auf, der sagt, Entschuldigung, aber der Heilige Geist sagt mir, Jesus kommt nicht so bald. Das war 1950, 52. Jesus kommt gar nicht so bald. In meiner Bibel steht, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner merkt und keiner achtet. Ja, wo man nicht bereit ist. Die Massen sind dumm. Ja, sie sind auf dem breiten Weg. Sie bedenken gar nicht, was alles passiert. Ja, ja, das geht. Das ging so schnell. Verstehst du, Jesus kommt. Das passiert Schlag auf Schlag. Nein, da gibt es noch ganz andere Dinge, die noch passieren werden. Törichte Menschen laufen überall mit, sind ahnungslose, leichtgläubige, nichtsahnende, naive und arglose. Jetzt demonstrieren wir für die und jene. Ach, komm, hör doch auf. Was habe ich schon in meinem Leben demonstriert? Und ich würde heute nicht mehr machen. Ich würde ruhig bleiben und Tee trinken oder Kaffee oder sonst was. Bedenke, ja, und handle klug. Fang an vorausschauend. Der Herr kann nur kommen als Dieb in der Nacht. Nimm Ölreserve mit. Heilen, füll mich mit dem Heiligen Geist. Lehre mich, unterweise mich. Erfülle mich und so weiter. Psalm 32, Vers 8 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du zu wandeln hast. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und genau das ist, was ich sagen möchte, um klug zu werden. Lieber Heiland, wir bitten um Salbung, heilige Salbung, bleibe auf uns ruhen. Ich habe ein schönes Lied, das wir in der Pfingstgemeinde gerne gesungen haben, und das möchte ich als Gebet sprechen. Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Wo kam der Segen her? Ich habe sein Wort geglaubt. Und dann im Chorus, heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Göttlicher Tröster, leite all mein Tun. Und wisse, was das ist, heilige Salbung. Ich ahnte nicht, dass mir so nah das wunderbare Heil, bis ich kam nach Golgatha, da war es mir zu teilen. Ich hielt noch dies und jenes fest, betrübte meinen Herrn. Nur wenn die Seele alles lässt, erscheint der Morgenstern. Die Rede meines Seins, sie quietschen, sie wollten gar nicht gehen und so weiter, richtig gehen. In friedvoller Harmonie nun Tag und Nacht sich drehen. O teurer, werter Himmelsgast, du heiliger Gottesgeist, halt nun auf in meinen und mich auf in so meiner Rast, wie Jesus es verheißt. Ich ahnte, oder der Geist der Wahrheit hier, der leitet mich in alle Tun. Lass mich, ich bitte dich innerlich, allzeit in Christus ruhen. Halleluja, in Christus ruhen. Verkläre meinen Heiland mir im tiefsten Herzensgrund, so will ich dich allezeit danken und dir mit Herz und Mund dienen. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Genau das ist, was ich möchte, dass du klug wirst, dass die heilige Salbung auf uns ruht. Und wir hören noch das Lied hier. Irgendjemand, ja, braucht ein Gebet, vielleicht bist du, und bitte dich mit diesem Lied. Ja, heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Geh mit mir und leite all mein Tun. Und währenddessen nehmen wir unser Opfer auf. Gott möge uns segnen. Amen.